aus? Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer.
12 Monate, 12 Nächte. Nacht 10. Emma lebt in Süddänemark. Eine Liebeserklärung. Diese Podcast-Episode ist eine schon lange überfällige Liebeserklärung. Die Liebeserklärung einer Draußenschläferin, Vogelguckerin, Alleinezelterin und Frischluftfanatikerin. Diese Liebeserklärung lässt sich nicht ganz leicht adressieren, denn sie richtet sich nicht an einen einzelnen Menschen, sondern vielmehr an eine Institution oder besser ein Kulturgut oder vielleicht auch eher eine gesellschaftliche Haltung zu Gemeingütern und Naturerlebnis, die ich in Deutschland so sehr vermisse, wo wir Weltmeister im Einzäunen, Abgrenzen, Beschildern und Privatisieren von Gegenständen, Landwegen und Räumen sind, die wir mit weißen, roten und schwarzen Schildern versehen, eine schon aus historischen Gründen unheilvolle Farbkombination, um unmissverständlich klarzumachen, dass hier der
Durchgang verboten
oder das
Zelten und Lagern verboten
oder sogar das
Spielen verboten
wird. Spielen ist ein nach der UN-Kinderrechtskonvention verbuchtes Kinderrecht. Wieso darf man Kindern das Spielen verbieten?
This is all wrong.
Neulich fand ich im pittoresken Städtchen Hitzacker an der Elbe ein solches Schild.
Betreten des Grundstücks verboten. Eltern haften für ihre Kinder.
Schrie es mich von der Seite an. Es stand am Rande einer weiten, mit Gänseblümchen bestreuten Wiese, auf der nichts weiter stattfand, als dass dort die Gänseblümchen miteinander ein stilles Schwätzchen hielten. Ich schaute mir ziemlich lange diese Wiese an, lief einmal links und einmal rechts um sie herum, brav die Grenzen des vor meinen Schuhgröße 38 Durchschnittsfüßen zu schützenden Grundstücks einhaltend, um herauszufinden, welchen Schaden ich wohl beim Betreten des Grundstücks anrichten würde. Einmal tippte ich sogar heimlich mit der linken Schuhspitze ganz leicht auf die Wiese, nachdem ich mich mit schuldbewussten Blicken versichert hatte, dass kein Schutzmann mich bei diesem Vergehen sehen, anzeigen und für viele Jahre ins Gefängnis einsperren würde, wo ich über den Schaden sinnieren könnte, den meine Fußspitze auf der Wiese angerichtet hatte. Zum Glück sah mich niemand, aber ich meinte, aus den Augenwinkeln gesehen zu haben, wie ein Gänseblümchen vorwurfsvoll ein Blütenblatt in meine Richtung warf. Die mit der Aufzucht von Kindern vertrauten Personen unter euch haben sich bestimmt in den dicken Büchern renommierter PädagogInnen angelesen, dass die Maßregelung ungezogener Jungmenschen am besten funktioniert, wenn dafür ein halbwegs plausibler Grund angegeben wird. Aber auch manche Erwachsene haben die von Autoritäten oft als lästig empfundene Angewohnheit, ganz gerne wissen zu wollen, warum sie etwas nicht tun sollen. Ich bin da keine Ausnahme. Dass eine Maßregelung nicht zwangsläufig als Einschränkung erlebt werden muss, habe ich mal an der Isar im kleinen Örtchen Krün in Bayern erlebt. Bei einem Spaziergang am Fluss fand ich zahlreiche, fröhlich bunt bemalte Schilder, auf denen sehr höflich darum gebeten wurde, Flussufer und Flussbett mit seinen vielen Kiesinseln nicht zu betreten, weil dort der Flussregenpfeifer seine nur mit einer zerbrechlichen Kalkhülle geschützten Jungen bebrütet. Das ist nicht so dumm, wie es sich anhört, denn Eier und Kiesel sind sich so ähnlich, dass hungrige Eierräuber es im Gewirr der Steine nicht so leicht haben, die Eier von den Steinen zu unterscheiden. An einer Brücke hatte man sich sogar die Mühe gemacht, das Modell eines solchen Geleges in einem Glaskasten nachzubilden, so dass sich auch diejenigen Menschen von der Richtigkeit der Schildinformation überzeugen konnten, die von der Existenz von Flussregenpfeifern im Leben noch nie gehört hatten, geschweige denn von Flussregenpfeifer-Eier gelegen. Vermutlich wissen manche nicht einmal, dass es sich bei dem Flussregenpfeifer um eine Vogelart handelt, die gerne an Flüssen und im Regen pfeift. Allerdings auch mal am Strand oder bei Sonne und insgesamt eigentlich eher schweigsam ist. Aber über irreführende Vogelnamen werde ich mich ein anderes Mal an dieser Stelle auslassen. Ich sag nur Alpenstrandläufer oder Raubwürger oder Trottellumme. Ich fand jedenfalls das Bildungsprojekt an der Isar unheimlich gelungen. Die SchildaufstellerInnen und VerbieterInnen in Hitzacker könnten davon sicher noch was lernen. Allein die Mühe, die sich diese Menschen gemacht haben, mir ahnungsloser Spaziergängerin all diese Umstände zu erklären und zu bebildern, rührten mich so sehr an, dass ich mir trotz heißgelaufener Füße ein erfrischendes Fußbad verkniff. Außerdem hat der Flussregenpfeifer auch noch einen so einmalig hübschen gelben Ring um die dunklen Augen, dass man ihm sowieso nichts abschlagen kann. Die meisten Verbote halten einen ja zum Unterlassen von irgendwas an. Seltener sind solche Verbote, bei denen eine Handlung eingefordert bzw. deren Unterlassen reglementiert wird. Ein Beispiel dafür fand ich an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein, an einem Wanderweg mit wunderschönem Meerblick. Am Beginn eines Wanderwegabschnitts stand unvermittelt ein Schild:
Keine Drachen steigen lassen, verboten.
Da ich zufällig aber keinen Drachen dabei hatte, den ich hätte steigen lassen können, musste ich einen weiten Umweg laufen und stellte mir dabei vor, wie Menschen beim unbedarften Spazierengehen nur für diesen Wegabschnitt ihre Drachen tragen und steigen lassen mussten, die sich dann auf dem schmalen Küstenwanderweg mit den entgegenkommenden Drachen in der Luft verwirren und verwickeln würden. Aber vielleicht war das genau der Zweck des Schildes, dass man sich mit Fremden ineinander verwickelte und dabei über seltsame Verbote ins Gespräch kam? Aber zurück zur Liebeserklärung. Was ich so liebe, ist das skandinavische Allemannsretten, das Jedermenschrecht. Ja, ich weiß, es gibt keine Outdoor-Zeitschrift und keinen Skandinavien-Reiseblog, in dem das Recht, sich frei in der Natur zu bewegen und zu übernachten, noch nicht abgefeiert wurde. Aber es ist ein Kanon, in den ich gerne einstimme. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Loblied auf das Jedermenschrecht anstimmen, bevor ich mich dem eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich meiner 10. von insgesamt 12 geplanten Übernachtung im Jahr 2021 widme. Loblied auf das Jedermenschrecht. Jedermenschrecht, sei gepriesen, deine Wälder, deine Wiesen darf ein jeder Mensch belaufen, muss kein Eintrittsticket kaufen. In Gebirgen oder Mooren legen wir uns auf die Ohren, betten Kopf auf Pilz und Moose, saugen Duft von Gras und Rose ein in unsere müden Lungen. Während wir mit frohen Zungen liegend unser Glück besingen, dass Verbote hier nichts bringen, sondern dass das freie Wandern, Lagern, Zelten und die anderen Dinge, die man draußen liebt, hier erlaubt sind. Denn es gibt nirgends ein Verbotenschild, wo das Jedermenschrecht gilt. In der Schweiz und in Norwegen darf man sich ganz frei bewegen. Schweden, Schottland, Dänemark brauchen keinen Freizeitpark. Auch an Finnlands Meeresbusen darf man mit Insekten schmusen. Solange man sich nett verhält, Müll mitnimmt, kein Bäumchen fällt und auch nicht voll abgefuckt dem Fuchs in seine Höhle kackt. Jedermenschrecht, dir sei Dank, dass ich nicht vor Kummer krank auf solchen Plätzen zelten muss, wo zwischen Van und Camperbus kaum Raum ist für mein kleines Zelt, geschweige denn Insektenwelt. Ich lieg im Gras und freue mich und denk bei jedem Mückenstich: Jedermenschrecht, ich liebe dich. In Dänemark ist das Allemannsretten nicht ganz so frei ausgelegt wie in den anderen skandinavischen Ländern. Man darf nicht überall sein Zelt aufschlagen, aber es gibt festgelegte Plätze, auf denen Menschen, die nicht motorisiert Urlaub machen, übernachten dürfen. Da diese Shelter genannten Plätze aber über das ganze Land verteilt sind, wird man selbst in der Hochsaison immer eine freie Wiese oder ein freies Shelter finden. Ja, auch in Deutschland gibt es Trekking- und Übernachtungsplätze, aber sie funktionieren nicht oder wenigstens fast nie so gut wie in Dänemark. Entweder sind es, wie in Schleswig-Holstein, nur mit einem Schild markierte, gern auch mal sumpfige oder zugewucherte Flächen ohne Plumpsklo oder Wasser. Von der Internetseite wildes-sh.de muss man sich erst mühsam den GPS-Code in die eigene Karten-App abtippen, um den Platz überhaupt zu finden. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Platz plötzlich verschwunden war, weil drumherum bei Waldarbeiten der ganze Boden aufgewühlt wurde, nämlich in St. Michaelisdonn. Auf den beliebtesten dieser Plätze liegen oft Müll oder bräunlich verschmierte Taschentücher herum, weil
How to shit in the woods
leider immer noch kein verbindliches Unterrichtsfach in der Grundschule ist und keiner der Plätze ein Plumpsklo vorgesehen hat. Auf den Übernachtungsplätzen in Süderlügum und Barmstedt fand ich wenigstens einen Spaten. Der Platz in der Segeberger Heide war in der Corona-Zeit offenbar teils völlig überlaufen. Einige Menschen sind dort sogar mit ihren Autos angereist. Andere Plätze, wie der beim Schäferhaus bei Flensburg, sind zwar wunderschön gelegen und tatsächlich nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar, allerdings trübt eine Dauerbeschallung durch die nahegelegene Autobahn das Naturerlebnis. Auf dem eigentlich sehr schön gelegenen Platz Koppelheck an der Ostsee habe ich auf lehmig-matschigem Boden direkt neben dem gut begangenen Ostseeküstenwanderweg gezeltet. Mit der etwas nervigen Begleiterscheinung, dass sich beim Zeltaufbau, beim Anrichten des Abendbrotes und bei meinen Einschlafversuchen zwischen die schreienden Möwen und das Brandungsrauschen der Ostsee die eifrigen Kommentare beständig vorbeiziehender Wandersleute mischten, die in ihrer dauernden Wiederholung eine ermüdende Wirkung auf mich hatten und das Gefühl erzeugten, eher Teil einer Rummelplatzattraktion zu sein, als an einem naturnahen Zeltplatz Ruhe und Frieden zu finden.
Boah, das ist ja toll. Da zeltet jemand.
Da zeltet jemand.
Guck mal, da zeltet jemand.
Ach, das ist ja toll.
Schau mal, hier darf man zelten.
Da zeltet jemand.
Da zeltet jemand.
Da zeltet jemand.
Boah, das ist ja toll. Da zeltet jemand.
Ein lautstarkes
Wotan, nein, hierher.
Gefolgt von Hechelgeräuschen am Zelteingang hinderte mich kurz vor Sonnenuntergang am Eindämmern. Dann gibt es noch die Trekkingplätze in einigen Nationalparks wie der Eifel, zu denen ich es leider nie geschafft habe, weil ich, auch wenn ich es ungern zugebe, mit dem Wandern in Mitteldeutschland vollkommen überfordert bin. 6 Wochen Zelttrekking durch Skandinavien? Kein Problem. 5 Tage auf dem Eifelsteig? Keine Ahnung, wie das geht. Diese Trekkingplätze jedenfalls haben einen für mich entscheidenden Nachteil, den sie mit den Alpenhütten im Sommer teilen. Man muss sie im Voraus buchen. Ich mag beim Wandern aber nichts buchen. Vielleicht komme ich ja noch an einem Bächlein vorbei, an dem ich dringend 2 Stunden eine weißbäuchige Wasseramsel bei ihren flinken Unterwasserspaziergängen auf dem Kiesbett des Baches beobachten muss. Oder ich will plötzlich irgendwo abbiegen. Oder der Platz gefällt mir gar nicht und ich frage lieber eine Bäuerin, ob ich auf ihrem Feld schlafen darf. Die Shelterplätze in Dänemark hingegen funktionieren so. Du lädst dir die App Shelter aufs Handy, öffnest die Karte und musst erstmal ordentlich zoomen, weil du sonst vor lauter orange markierten Plätzen Dänemark gar nicht erkennst. Es gibt nämlich in ganz Dänemark rund 1000 solcher Trekkingplätze, auf denen man meist kostenlos oder gegen einen geringen Betrag auf Vertrauensbasis unangemeldet zelten bzw. übernachten darf. Oft ist gar kein Zelt nötig, denn man hat dort Shelter aufgebaut, flache, hölzerne und auf einer Seite offene Menschenregale, die meist Unterschlupf für 4 bis 8 Personen bieten. Unterschlupf ist für mich die treffendste Übersetzung für diese Shelter, in die ich, die Unterschlüpferin, hineinschlüpfe und herausgucke. Der Unterschlupf bietet Schutz vor Wind und Regen und manchmal auch Gesellschaft in Form anderer Wandersleute oder RadfahrerInnen oder ein paar Kellerasseln. Bin ich alleine, mache ich mir die spartanische Kiste so schnell zu eigen, als wäre es eine von mir angemietete Ferienwohnung. Die Isomatte ausrollen, den Schlafsack auslegen, daneben den Kocher positionieren, Jacke auf den Nagel hängen, der immer irgendwo im Shelterinnern zu finden ist. Shelterplätze sind perfekte Übernachtungsorte für Menschen, die sich auf klassischen Campingplätzen verloren fühlen und die einen Wasseranschluss und ein Plumpsklo unterwegs für den höchsten Luxus halten. »Warum werden die nicht kaputt gemacht?«, fragte mich ein Freund, dem ich davon vorschwärmte. »Warum liegt dort nicht alles voller Müll, ist abgebrannt oder überlaufen?« Ich habe da keine gute Antwort drauf. Als ich an diesem Abend Ende Oktober nach rund 16 Kilometern vom Bahnhof Klangsbüll am Shelterplatz in Emmerleef ankomme, bin ich jedenfalls wieder sofort verliebt. Mit welcher Aufmerksamkeit und welchem Ideenreichtum man hier das Übernachten im Freien so angenehm wie möglich gestaltet hat, lässt mich vor Begeisterung spontan applaudieren. Neben dem obligatorischen Plumpsklo gibt es einen Wasserhahn, der einfach so aus der Erde rauswächst, eine Feuerstelle, Brennholz, einen Bratenwender, einen Handfeger und eine Säge. Neben einem älteren Shelter gibt es außerdem zwei ganz neue, um 360 Grad drehbare Shelter.
Wie bitte?
Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ihr habt richtig gehört. Man kann beide hölzernen Schlafregale zum Sonnenuntergang oder Aufgang hindrehen, der Windrichtung anpassen, zueinander drehen für mehr Geselligkeit oder voneinander wegdrehen für mehr Privatsphäre. Meine Begeisterung kennt jetzt keine Grenzen mehr und ich beginne spitze Jubelschreie auszustoßen, mit denen ich einen Schwarm rastender Goldregenpfeifer aufschrecke, die sich auf ihrem Weg nach Süden auf dem Acker vor meinem Übernachtungsplatz noch einen kleinen Snack gönnen. Ich richte mich in dem Shelter ein, hänge eine Fahrradlampe an einen Nagel an der Wand und lese noch ein bisschen, bis mir die Augen zufallen. Als ich nachts wach werde, brennt die Lampe immer noch. Ich blinzle, öffne die Augen und erkenne beim Blick an die Holzdecke sogar in meiner Kurzsichtigkeit, dass über mir irgendeine Veränderung stattgefunden hat. Ein Blick durch die Brille bestätigt. Über mir findet eine Versammlung statt. Eine Konferenz, ein Festival oder eine Art Demonstration. Hunderte kleiner, grauer, ovaler Knöpfchen haben sich über mir versammelt und hängen in ruhiger Gelassenheit kopfüber an der Decke. Doch kein Festival, denke ich, dann wäre mehr Bewegung im Spiel. Es sind Kellerasseln in allen Größen, die offenbar ihre Schlafplätze zwischen Brennholzstapeln in den Ritzen der Holzwände und unter den zu Hockern umfunktionierten Baumstümpfen verlassen haben, um im Schein meiner Lampe gemeinsam auf ein paar köstlichen fauligen Holzresten und angegammelten Blättern herumzukauen. Asseln gehören zu den Krebsen und atmen durch Kiemen, die sich ständig feucht halten müssen. Dafür haben sie ein sehr praktisches Wasserleitungssystem am Körper, das jeden Wassertropfen, der auf dem Rücken landet, immer direkt zu den Kiemen weiterleitet. Ist mal nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden, können sie aber auch auf ihre sogenannte Behelfslunge umschalten. Dann krümmen sie ihren Popo nach oben und atmen mit den Hinterbeinen. Asseln sind klasse! Am nächsten Morgen laufe ich nach Höja, wo ich mir im entzückenden Mühlencafé Koffein ins Blut pumpe und mein Handy auflade, bevor ich auf dem Marschgstien weiter Richtung Osten laufe. Die Landschaft ist eher eintönig, viele Weiden, Hecken, Gräben, Marschland eben. Aber durch das wechselhafte Wetter liefern Wolken und Himmel eine spektakuläre Licht- und Farbshow ab und die Weite lässt mein Hirn angenehm schlabberig werden. Kurz vor meinem Ziel, einem Shelterplatz nördlich von Tönder, bleibe ich lange unter einem Baum stehen, in dem sich tausende Stare versammelt haben und hemmungslos durcheinander reden. Wie auf das Zeichen einer unsichtbaren Dirigentin hin, verstummen sie ganz plötzlich, fliegen mit einem gewaltigen Rauschen auf, bilden eine riesige, amöbenförmige Wolke über den Bäumen und verschwinden schnell am Horizont. Für einen kurzen Moment fühle ich mich ein wenig verlassen. Dann füllt sich mein Körper langsam wieder mit der Weite der Wiesen, Weiden und Wolken. Mein Kopf schaltet sich aus und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht laufe ich die letzten Kilometer bis nach Tönder. Raus! Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor-Podcast von Andrea Sievers.